Leadership neu gedacht. Von und mit Corinna Pommerening. Der Podcast über Führung, Change, Transformation und New Work. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Ecosystems for Business, Ihr Partner für regionale Ökosysteme.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts, in der wir heute die einzigartige Gelegenheit haben, Vera Viehhöfer bei uns zu begrüßen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Vera.
Hallo Corinna, danke für die schöne Anmoderation.
Ja, sehr gern. Es geht noch weiter. Vera, als visionäre CEO der Genocom Agenturgruppe mit den Marken Genocom Werbeagentur und Ereignishaus navigiert Vera nicht nur gekonnt durch die kreativen Herausforderungen, sondern prägt auch als stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Forward und als gefragte Dozentin an der International School of Management die Zukunft des Marketings. Heute teilt sie mit uns ihre tiefgreifenden Einsichten in die Welt des Employer Brandings und enthüllt, wie mittelständische Unternehmen in der heutigen komplexen Arbeitswelt Talenten und Fachkräften begegnen können. Ja, Vera, das ist die Anmoderation und ich freue mich wahnsinnig, mit dir über das Thema Employer Branding zu sprechen. Danke für deine Zeit.
Ja, total gerne. Ich freue mich auch und bin schon sehr gespannt auf deine Fragen.
Ja, Vera, lass uns doch vielleicht direkt ans Eingemachte gehen. Status quo, wie würdest du denn aus deiner Perspektive die aktuellen Herausforderungen für mittelständische Arbeitgeber beschreiben? Wie steht es um den Wettbewerb um Talente und Fachkräfte?
Also wir haben während der Pandemie alle gemerkt, dass zu dem Zeitpunkt, als auch viel Kurzarbeitergeld gezahlt wurde, weil Menschen eben ihrer Tätigkeit nicht Tag für Tag nachgehen konnten, relativ wenig Wechsel stattgefunden hat. Ich glaube, das war schon mal so ein erster Moment, den wir alle mitgekriegt haben, wo es nicht mehr so leicht war, Menschen einstellen zu können oder auch Ersatz zu finden für Menschen, die vielleicht aus unterschiedlichsten Gründen temporär oder auch langfristig aus dem Unternehmen ausscheiden. Das heißt, da hat der Wettbewerb schon enorm zugenommen. Und ich habe letzt auch noch gelesen, Deutsche Industrie- und Handelskammer hat es veröffentlicht, dass wir gerade 2 Millionen vakante Stellen haben, also Stellen, die nicht besetzt sind. Und dann fragt man sich natürlich, okay, woran fehlt es gerade? Und aus meiner Sicht nimmt auf der einen Seite auch Bedarf an Spezialisierung durchaus zu. Und wir haben demografischer Wandel, ist ja jetzt kein Wort, das irgendwie gestern erst aufgeploppt ist. Wir haben eine Bevölkerung, die immer älter wird. Und es kommen immer weniger junge Menschen nach. Und unser Rentensystem ist natürlich ein stark belastetes zum jetzigen Zeitpunkt schon. Das merken wir auch an den Anpassungen, die über die Inflation hinausgehen, ja tatsächlich für die, die noch im Arbeitsumfeld sind. Und wenn weniger Menschen nachkommen, haben wir natürlich bei unserer jetzigen Situation auch Schwierigkeiten, Vakanzen zu besetzen. Und ich glaube, es ist auch nicht nur die Spezialisierung, die zunimmt. Gleichzeitig suchen wir ja auch so die eierlegende Wollmilchsau. Also die Person, die eigentlich alles kann, trotzdem aber so spezialisiert ist und so fokussiert ist auf die jeweilige Stelle oder Stellenbeschreibung hin. Und dann glaube ich, neben dem, dass wir eine alternde Bevölkerung haben, haben wir auch einen wahnsinnigen Gap, zumindest merke ich das an mir, zwischen dem, was wir mal gelernt haben in der Schule oder im Studium und das, was der Markt heute an Anforderungen stellt. So, das hat sich auch nochmal ganz stark auseinanderbewegt und ist auch die Frage, holt das Bildungssystem das gerade nach? Kriegen wir überhaupt den Anschluss zwischen Bildungssystem und Wirtschaftsanforderungen? Und dann haben wir hierarchische Konzepte, die immer noch in vielen großen, aber auch kleinen Unternehmen gelebt werden. Und diese ganz alten Führungsansätze und Ideen, aus meiner Sicht haben die ausgedient.
Würde ich volle Zustimmung geben an der Stelle, Vera. Ein ganz wichtiger Punkt auch, was du eben angesprochen hast bezüglich der Skills. Und ich finde gerade diese Unsicherheit, also einmal stellen wir das Gap fest von Ausbildung von ja, Zeitpunkt X, der vor etlichen Jahren war, zu heute. Und dann merken wir aber, wie die Dynamik einfach auch mit der Weiterentwicklung von Technologien, von KI uns natürlich auch dahin treibt, dass wir sehen, dass permanentes Lernen, permanenter neuer Wissenserwerb zu einer ganz zentralen Aufgabe auch sein sein wird in Organisationen, in Unternehmen. Und das, glaube ich, auch eine riesen Challenge wird. Wie kriegen wir dieses Wissen in Unternehmen aufgebaut? Einmal auf der Organisationsebene, aber dann auch jeder Einzelne, dass wir das wirklich so als DNA auch begreifen, was vor Jahren noch so ein geflügeltes Wort, dieses lebenslange Lernen. Ne? Das haben wir zwar irgendwie mal so als Lippenbekenntnis vielleicht irgendwo abgegeben, aber haben wir es wirklich schon so gelebt? Und ich glaube, das wird ein Riesenthema für uns alle.
Bin ich sowas von bei dir? Und die Fragestellung, die ja auch aufploppt ungefragt, ist, was muss ich wissen und bei was muss ich wissen, wo es steht? Das heißt, was ist das essentielle Wissen, was wir weiter aufbauen müssen? Und ich glaube, das müssen wir identifizieren. Ich weiß nicht, vor 2 Tagen beim Mittagessen sagt ein Kollege zu mir, was ist denn eigentlich, wo wir jetzt so viel mit KI arbeiten und alles ist digital, was passiert denn, wenn eigentlich mal digital ausfällt? Habe ich ihm gesagt, viele wissen dann nicht, was sie tun sollen, sowohl beruflich als auch privat. Und das ist eine Herausforderung. Wir bewerten das als Unternehmen ja auch, dass die Sicherheitsproblematik zu schauen, okay, welche Ausfallrisiken haben wir, wenn Systeme lahmgelegt sind, wenn Serverzugriffe nicht stattfinden können. Aus der Unternehmensleitung, aus der IT-Sicherheit ist das ja für uns ein ganz relevanter Fakt, aber sich Gedanken zu machen, was muss ich wissen, welche Informationen brauche ich, also wie so ein Notfallplan, das ist für jeden von uns wichtig, sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext zu sehen, was muss ich wissen und was ist das Wissen, was ich abrufbar haben muss, also abrufbar nicht nur für mich, sondern wie du gesagt hast, für die komplette Organisation.
Ja, genau. Und ich glaube, ein Punkt kommt auch noch hinzu, der uns nicht in die Wiege gelegt wurde, wenn wir in hierarchisch geprägten Unternehmen groß geworden sind, aufgewachsen, sozialisiert worden sind, das Thema des Wissenssharings, also dass wir Wissen teilen, dass wir dezentrale Wissensstrukturen aufbauen, eine dezentrale Intelligenz im Grunde genommen in einer Organisation. Das heißt ja, ich muss mich von meinem Wissenssilo, was ich vielleicht so als Macht auch gehütet habe, das muss ich ja auch auflösen und aufgeben und ich muss Wissen zugänglich machen und ganz aktiv auch teilen.
Bin ich komplett bei dir. Also das Thema Wissen Sharing, Knowledge zur Verfügung stellen, Themen und Wissen transparent machen über alle möglichen Rollen und Stufen im Unternehmen hinweg ist super wichtig. Und bei mir war das vor 10, 20 Jahren, als ich angefangen habe, in Führungspositionen zu arbeiten, bin ich mal gefragt worden, was müssen denn Bewerber bei dir können? Habe ich gesagt, immer mindestens eine Sache, besser als ich.
Weil, sehr gut.
Ja, ganz egal, ob Praktikant oder Führungskraft, das Wichtigste ist doch neben dem, dass ich eine gewisse Fachlichkeit irgendwo voraussetze, wenn wir zusammenarbeiten, aber dass diese Person etwas mitbringt, was additiv unser Wissen, unsere Fähigkeiten, unser Können mit in die Zukunft begleitet. Also etwas mehr als jemand anders.
Summiert, deswegen, ja.
Das aufsummiert. Aus meiner Sicht auch so wichtig, nicht nur auf fachliche Qualifikationen zu schauen, sondern auch emotionale Faktoren wie Empathie, Hobbys, Interessen. Wie wichtig ist das zu wissen, dass ein Mensch nicht nur gut Excel-Sheets bewegen kann, sondern im besten Fall auch noch 2, 3 andere Fähigkeiten, Interessen hat, die das Unternehmen ja auch, ich sag mal, zugänglich machen kann und wiederum für sich auch nutzen kann. Dann haben Menschen nämlich auch die Möglichkeit, mal von der einen Position oder Rolle in eine andere Rolle sich hinzubewegen.
Genau, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir jetzt mal einsteigen in das Thema Employer Branding, Vera, wir sprechen ja von diesen unterschiedlichen Reisen. Übersetzt. Eigentlich ist es die Candidate Journey und die Employee Journey. Was macht diese unterschiedlichen oder was zeichnet diese unterschiedlichen Phasen aus? Da wollen wir drauf zu sprechen kommen. Vielleicht auch mal so ein bisschen als Leitfrage, was kann man unter dieser Candidate Journey, also die Bewerberreise, quasi so als Leitfrage vielleicht auch anhängen? Wie gestalten wir eine Candidate Journey, die begeistert und die überzeugt, weil wir wollen ja dann auch die Bewerber für uns, für das Unternehmen ja gewinnen, und die Employee Journey, das vielleicht so in Abgrenzung, da geht es um die Leitfrage, wie prägen wir eine Employee Journey, die motiviert, die bindet und die vereint? So würde ich es mal abgrenzen, so als Leitfrage, um nicht schon viel oder nicht zu viel als Antwort auch vorzugeben. Was ist denn deine Erfahrung? In welchen Phasen sind denn Unternehmen schon gut aufgestellt? Gibt es schon eine gewisse Stärke, die du wahrnimmst? Oder gibt es auch bestimmte Potenzialfelder, wo du sagst, da ist einfach noch viel Luft nach oben? Wie ist so deine als Expertin mit deiner Perspektive von außen?
Erster Punkt ist ganz wichtig, wo sich alle gerade gut entwickelt, ist im Erkenntnisgewinn, dass sie was verändern müssen, was tun müssen. Das ist nun mal absolute Nummer eins. Nur das verändert überhaupt irgendwas. Ganz wichtige zweite Erkenntnis aus meiner Sicht ist, in dem Moment, wenn ich einstelle, geht die Candidate Journey nahtlos in die Employee Journey über. Das heißt, diese beiden Segmente komplett separat voneinander zu betrachten, ist auch ein totaler Fail. Der Erkenntnisgewinn, Kandidat wird irgendwann eventuell auch Teil des Teams, ganz wichtig, ist aber ganz oft bei Unternehmen komplett getrennt in der Betrachtung. Das ist das, was uns auffällt, wenn wir draufschauen.
Ja, ehrlich, das wird separat voneinander angegangen.
Ja, das ist, ja, weil die Candidate Journey ganz oft eher so aus dem operativen Recruiting-Aspekt heraus betrachtet wird und weniger aus dem strategischen Segment der Betrachtung, was das Thema Employer Branding und Employer Value Proposition angeht. Die Candidate Journey ist ganz oft sehr operativ gedacht. Und da sieht man bei vielen KMUs, Banken, dass durchaus so die erste Aufmachung, der Weg dahin ganz gut ist, aber oft noch der Weg, bis ich mich tatsächlich an die richtigen Stellen geklickt habe, noch zu lang ist, zu wenig personalisiert. Und in der heutigen Zeit ist Aufmerksamkeit eine Währung. Aufmerksamkeit, die Dauer der Aufmerksamkeit, die wir einer Sache schenken, ist ganz, ganz relevant. Und die muss man mit einkalkulieren an der Stelle. Und in der initialen Ansprache und auch im Onboarding, würde ich sagen, haben wir viele Unternehmen, die schon die ersten guten Learnings auch gemacht haben. Der Gesamtweg ist aber tatsächlich noch viel zu wenig betrachtet worden. Da gibt es auch immer mal die Chance, ihn einfach mal selber zu durchlaufen, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wo haben wir Brüche, wo funktioniert was nicht, wo verliert mich vielleicht die Journey an irgendeinem Punkt als Kandidat oder auch als Mitarbeiter oder Mitarbeitende. So, das sind, glaube ich, wichtige Sachen. Wir haben viele transparente Dinge wie Mitarbeiterbenefits, Verdienstmöglichkeiten, gibt wahnsinnig viele auch Bewertungsportale. Die sind super transparent, ist aber auch eher ein Hygienefaktor heutzutage. Ist jetzt also nichts mehr, wo man jetzt irgendwie riesig die Glocken läuten muss, für zu sagen, sowas haben wir. Und ich habe es gerade zwar schon mal erwähnt, aber das Thema, wie personalisiert ist tatsächlich ein Prozess in beiden Journeys, das ist ganz, ganz relevant. Und ich glaube auch, das Umdenken an der Stelle zu sagen, was ist wirklich relevant? Sind es die Mitarbeiterbenefits? Ist es, dass ich 40 Stunden Arbeitszeit gegen die Summe X tausche? Was ist es denn eigentlich, wofür ich irgendwo anfange? Was ist Sinn und Zweck dessen, was ich tue? Und das viel stärker auch zu betrachten und auch ins Zentrum zu rücken. Ne? Wir reden immer über Kundenzentrierung. An der Stelle müssen wir auch über
Bewerberzentrierung oder Mitarbeiter. Ja.
Die Zentrierung sprechen. Also es geht immer darum, zu zentrieren. Also sowohl in der Candidate Journey eine Zentrierung auf den Candidate und genauso bei der Employee Journey eine Zentrierung auf den Employee zu legen. Dann ist schon ein großer Schritt getan.
Du hast zwei ganz wesentliche Punkte gesagt, die, glaube ich, in der Praxis einen richtigen Schub geben würden. Einmal, dass man einfach diese Maßnahmen nicht so singulär, so punktuell irgendwie, wir optimieren hier mal ein bisschen was, wir führen da mal Benefits ein und dann glaubt man, hat man den großen Wurf und hat was für die Employer Brand gemacht. Ich glaube, das ist wirklich der falsche Antritt. Das hast du ja ganz konkret auch gerade beschrieben. Diese Ganzheitlichkeit, auch den strategischen Antritt, den wirklich zu überdenken, wie identitätsbasiert ist unser Employer Branding. Wie stark gehen wir auf unsere Kultur, auf unsere Werte ein? Und da muss man, glaube ich, den Fokus nochmal drauf richten.
Bin ich total bei dir. Ich sag mal, wenn Unternehmen über sowas wie Vision und Werte überhaupt kommunizieren, also wenn du es irgendwo auf ihrer Webseite oder in der Candidate Journey oder auch im Bereich der Employee-Zugänglichkeit überhaupt findest, ist ja die Frage, bin ich darüber vorab mal informiert worden? Decken sich Werte oder auch Kulturaspekte tatsächlich mit dem Gelebten? Das sind ja auch ganz oft Gaps, die sich auftun, die du überhaupt nicht fangen kannst. Ich habe das letzte wieder beim Kunden gesagt, wir haben unsere Kultur verändert, wir duzen uns jetzt. Ich habe gesagt, das ist ja keine Kulturveränderung, das ist eine Anspracheveränderung. Ich sage, was haben Sie denn sonst so gemacht an der Stelle?
Die Krawatte weggelassen.
Ist es nur, dass du, genau, Krawatte weggelassen. Juhu, wir haben eine Kulturveränderung. Das nutzt halt einfach nichts. Und darauf muss man auch immer wieder mal schauen, aus meiner Sicht. Symbolhaftes Führen kann total wichtig sein. Also auch zu sagen, ich lasse etwas weg, was vorher als Symbol, nehmen wir dein Beispiel der Krawatte, für konservatives Verhalten.
Das war jetzt gar nicht, ne? Essentiell. Das war nur, ne, viele glauben ja auch, wir modernisieren uns, weil wir entsprechend unser Outfit mit diesem Weglassen irgendwie verändern.
Genau. Und dieses symbolhafte Führen, ja, in Form von Weglassen kann total wichtig sein, wenn ich den Unterbau gemacht habe. Und das war das, wo ich noch darauf zu wollte, zu sagen, wenn ich Werte und Kultur im Unternehmen dokumentiere, sie sichtbar dokumentiere, nachvollziehbar dokumentiere, muss ich auch dafür sorgen, dass die der Realität entsprechen. Das heißt, authentisch zu sein an dem Punkt, wo wir über Werte und Kultur sprechen, das ist absolut relevant. Sonst kaufst du was im Sack.
Genau. Und ich habe irgendwie so ein Realitätsgap, ne? Wenn ich als Bewerber vielleicht die High-Level-Endlösung schon irgendwie so vermute, also wirklich so ein reifer, moderner Arbeitgeber, so ist vielleicht auch die Darstellung über die Positionierung und dann habe ich meinen ersten Arbeitstag und werde vielleicht enttäuscht, weil die Realität dann doch ganz anders aussieht. Also da muss man einfach verdammt vorsichtig sein. Sicherlich muss man einen Fokus auf Attraktivität legen und Attraktivitätsfaktoren, aber es soll natürlich auch irgendwie passen und das hat es ja beschrieben, auch mit dem Aspekt authentisch oder identitätsbasiert. Und diesen zweiten Punkt, den ich noch kurz nochmal verstärken wollte, dieses Thema so Selbstreflexion, also dass man sich wirklich mal die Mühe macht und einfach mal das, du hattest ja gesagt, selber einfach mal durchlaufen oder auch mal unter dieser Ganzheitlichkeit mal auch aus anderen Abteilungen vielleicht jemanden mal drauf schauen lässt. Also dass nicht die HR oder die Employer Branding Spezialistin das für sich nochmal so kontrolliert oder abcheckt, sondern dass man hier wirklich mit interdisziplinären Perspektiven auch drauf schaut.
Ja, plus, dass man natürlich auch, ne, wir alle arbeiten natürlich auch mit Personas, aber oft haben wir diesen Typus Mensch im Unternehmen. So, das heißt, wenn ich eine Stellenausschreibung vorbereite und ich weiß, ich habe Typen im Unternehmen, die genau dieser Stellenbeschreibung menschlich in ihrem Umfeld entsprechen, die das einfach auch mal lesen lassen. Nicht nur selber lesen, sondern auch mal schauen, wen habe ich denn vielleicht im Unternehmen, der in dieses Cluster, in diese Persona passt und mir da einfach mal ein offenes Feedback holen. Fühlst du dich angesprochen? Findest du, das deckt sich mit der Realität? Fragen hilft.
Total. Ja, also das ist natürlich die 1A-Lösung, wenn man über Dialog mit Kollegen sich vielleicht auch dem Ganzen annähern kann oder das gemeinsam reflektiert. Und ansonsten ist natürlich die Möglichkeit, mit so Personas, mit Personasheets zu arbeiten, diese Zielgruppenvertreter quasi zu nutzen, um sich noch stärker in diese Wertewelt auch des Bewerbers auch einzufühlen und einzufinden und das dann entsprechend als Basis zu gestalten, kann ja auch eine Alternative sein.
Ja, plus, dass du auch die Chance hast, natürlich, wenn du genau weißt, du suchst eine ganz spezielle, ganz spitze Zielgruppe. Je genauer du darüber Bescheid weißt, desto eher kannst du ja auch mal kreative, moderne, andere Maßnahmen planen, außer eine Stellenanzeige, wo du die erreichen kannst. Das heißt, du kannst ja in ihrer Lebensrealität ansprechen. Damit erwiesst du nicht nur die, die eh schon wechseln wollen, sondern im besten Fall auch die, die vielleicht gerade zwar fest im Sattel sind, aber sagen, Mensch, das klingt nochmal spannend, eine neue Herausforderung. Also nicht nur low-hanging fruit, sondern auch wirklich Menschen, die mit Ambition sagen, ja, ich wechsle, weil das klingt echt gut für mich und meinen Weg.
Ja, super. Du hattest direkt im Intro schon angesprochen, dass auch die Rolle der Führung auch ein ganz essentieller Erfolgsfaktor ist für das Thema Employer Branding. Da würde ich jetzt im nächsten Abschnitt mit dir nochmal konkret drüber sprechen. Wie hat sich denn die Rolle der Führung mit Blick auf die veränderten Erwartungen oder auch Anforderungen der Bewerber und Mitarbeitenden auch verändert? Wie, du hattest es vorhin zwar in so einem Satz, glaube ich, auf den Punkt gebracht, dass die Führung nach alten Prinzipien ausgedient hat, aber vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen weiter konkretisieren für unsere Zuhörenden, was hier auch so deine Perspektive ist.
Ja, es gibt ja verschiedene neue, moderne Führungsansätze, so neu sind die zum Teil gar nicht mehr, wenn wir über transformationale Führung, Digital Leadership, agile Führung, Servant Leadership, also dienende Führung, partizipative Führung, emotionale Intelligenz an der Stelle sprechen, das ist schon eine komplette Veränderung dessen, was wir früher gemacht haben, also top-down zu führen oder, ich sag mal, in der Übergangsphase transaktional zu führen. Und in der heutigen Zeit, aus meiner Sicht, müssen Führungskräfte verstärkt als Coach und als Mentoren auftreten und auch wahrgenommen werden, weil ich als Führungskraft sage ja nicht, wie cool ich als Führungskraft bin, meine Geführten. Die geführten Menschen sind diejenigen, die überhaupt bewerten können, wie deine Führung und dein Führungsstil wirkt und ob der ankommt. Und an der Stelle sich als Führungskraft auch als Mensch zu verstehen, der Entwicklung und Wohlbefinden fördert und auch Wissensaustausch fördert, eine Feedback-Kultur zulässt und auch einführt und auch selber für Feedback offen ist, ohne das immer übertrieben persönlich zu nehmen, damit so ein wertschätzender Umgang auch stattfinden kann, also ein Gegenstromverfahren sich wirklich aufbaut, also ein echtes. Und dann auch vorleben. Also das heißt, Unternehmenskultur, Unternehmenswerte vorleben, Bedürfnisse identifizieren, auch mal individuelle. Wir können uns als, wenn wir im Bereich Organizational Behavior schauen, reden wir über das Individuum, die Gruppe und die Organisation. Und diese Ebenen muss man aus meiner Sicht auch immer wieder reflektieren. Und ich glaube, wenn man dann Machtgefälle abgebaut hat, das Miteinander verstärkt hat, Vertrauen, Transparenz, Authentizität auf dem Zettel hat und wertschätzend umgehen und loben geht in alle Richtungen. Ich finde, jeder hat das Recht, gelobt zu werden im Unternehmen. Von der Person, die das Unternehmen sauber hält, bis hin zum Praktikanten, über den CEO, über die Seniors, die Kreativen, die Nicht-Kreativen, die Buchhaltung. Das muss in alle Richtungen gehen, weil das führt dazu, dass Wertschätzung gelebt wird und nicht immer nur von der Führungsrolle erwartet wird. Ich erwarte mehr Wertschätzung von dir. Wertschätzung geht aber in beide Richtungen aus meiner Sicht.
Wirst du auch gelobt?
Ja, ich habe vor einer Woche eine ganz liebe Mail von einem Menschen aus unserer Organisation bekommen. Die Person hat geschrieben, ich wollte einfach mal Danke sagen. Ich habe letztens gesagt, ich gehe gerne zur Arbeit und es macht richtig Spaß. Ich fühle mich wertgeschätzt und ich wollte einmal Danke sagen. Das ist 2 Wochen her.
Oh, schön.
War ich echt gerührt.
Ja, das glaube ich. Es sind dann einfach die Kleinigkeiten, es sind die kurzen Zeilen, die aber von Herzen kommen und wo man merkt, da passt es im Zwischenmenschlichen. Und das macht dann, glaube ich, auch eine gute Unternehmenskultur, eine gute Teamkultur aus. Die ist bei euch ja sowieso einzigartig, wenn wir da vielleicht auch anknüpfen wollen.
Ja, wir haben natürlich eine tolle DNA als Agenturgruppe mit unseren verschiedenen Marken. Wir stammen aus den Genossenschaften. Das ist erstmal schon mal ein gutes historisches Erbe, möchte ich sagen, weil was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele, finde ich super. Und bei uns spiegelt sich das im Markenkern, der heißt bei uns in der Agentur Corporate Thinking. Dazu gibt es auch eine eigene Merch-Linie. Wir haben ja eine eigene Marke für Employer Branding, das ist Genossen und Komplizen. Dazu betreiben wir auch einen Merch-Shop. Wir machen aber auch Kollektionen für unsere eigenen Kollegen. Und es gibt Tage, da haben irgendwie 20 Leute im Unternehmen den gleichen Pulli an, was für die Identifikation spricht und für die Langlebigkeit des Materials, was wir eingekauft haben. Und diese Kultur ist total wichtig, also kooperativ zu sein in Richtung Kunde, Partner, Lieferanten, Umwelt, aber auch sich selbst gegenüber, also auch so eine Art von Selbstwertschätzung zu entwickeln, also auch mit sich selber ein kooperativer Umgang, weil die Welt ist rasant schnell und ständig wachsen die Anforderungen und die Geschwindigkeit und die neuen Tools. Da ist Selbstreflexion und Selbstwertschätzung auch ein ganz wichtiger Aspekt in einer guten Unternehmenskultur.
Du spielst an so auf diese Thematik Self-Leadership, ne? Dass ich mich auch selbst gut führen muss. Und ob ich jetzt Führungsverantwortung habe oder nicht, das ist für jeden, glaube ich, ein ganz wichtiges, ja, ganz wichtige Aufgabe in diesen Zeiten von rasanter Veränderung, von Unsicherheit, was auch viele Menschen empfinden in diesem Kontext, in dem wir uns gerade bewegen. Und ihr hattet ja auch wirklich beeindruckende Erfolge, wenn ich da vielleicht nochmal nachhaken darf. Vera, können wir darauf zu sprechen kommen?
Ja, klar.
Ihr habt ja, genau, erzähl's.
Nee, sag du erst gerne.
Ja, nee, ich wollte einfach nochmal nachfragen. Ich wollte es aus dir rauskitzeln. Ihr habt ja wirklich es auch geschafft, dass ihr quasi gutes Reboarding betreiben konntet. Ihr habt Mitarbeiter, die euch verlassen hatten, die Organisation verlassen hatten, sich für einen anderen Arbeitgeber entschieden haben. Die haben bei euch wieder jetzt angeheuert. Sie haben bei euch wieder ein Anstellungsverhältnis begonnen. Erklär uns doch mal, wie kam es dazu?
Ja, sehr gerne. Ich bin ja vor 2,5, 3 Jahren bin ich angetreten als Geschäftsführerin und wir haben dann einen relativ großen Transformationsprozess angestoßen. Das heißt, sind losgegangen im Prinzip und haben gesagt, okay, wir müssen das Unternehmen neu denken. Das heißt, nicht nur Ablauf und Aufbauorganisation, sondern kulturell auch. Das heißt, wir haben Werte definiert, wir haben Führungsleitsätze gemeinsam entwickelt im Team, wir haben die verprobt und haben das immer alles auch transparent gemacht. Wir haben viel Beteiligung durch die Mitarbeitenden auch erfahren. Wir haben die Kultur wirklich an die erste Stelle gerückt. Das Miteinander, das Verständnis füreinander, das Wissen über das Unternehmen und was das Unternehmen tut, das haben wir ganz groß ins Zentrum gestellt und versucht auch alle mitzunehmen. Das klappt bei einer Transformation nie. Es gibt auch immer Menschen, die verlassen Unternehmen, weil die sagen, ist einfach nicht mein Weg und das ist auch völlig in Ordnung.
Ist auch in Ordnung, ist ja legitim, oder?
Ja, und haben auch da, ich sag mal, auch durch die Pandemie verursachte, aber durchaus sehr wertvolle Aspekte, natürlich wie mobiles Arbeiten, flexible Arbeitszeiten, Benefit-Programme auch weiter ausgebaut. Vor allen Dingen aber war im Fokus das Thema Transparenz, Wertschätzung und das Unternehmen so aufzusetzen, dass wir auch von einzelnen Menschen nicht abhängig sind. Mein großes Ziel ist, alles so aufzusetzen und transparent zu machen, dass, wenn ich ausfalle, hier nicht eine Person zuckt. Also nicht so selbstzentriert auch zu sein als Führungskraft.
Sich selbst gar nicht so wichtig und in den Mittelpunkt zu rücken. Meinst du das? Mal
Absolut.
platt formuliert.
Ganz platt das eigene Ego einfach auch mal im Schrank lassen. Das hilft an der einen oder anderen Stelle. Und ich habe über die letzten Jahre einen eigenen Führungsansatz entwickelt. Das kommt so aus meinem auch. Ich schreibe ja gerade meine Masterthesis über die Koexistenz von Führung und Freundschaft. Und wir haben ein eigenes Führungskonzept. Das ist auch aus dem Ansatz mit Freunden zusammenarbeiten entstanden. Und das ist ein Reflexionsprozess. Das heißt, es gibt bei uns verschiedene definierte Ebenen und die reflektieren konstant aufeinander, sodass die Entscheidungen, die wir treffen, egal ob auf der Ich-Ebene oder auf der Unternehmensebene, immer in Reflexion stehen zu den anderen Ebenen, sodass es gar nicht dazu kommt, dass wir Entscheidungen treffen, die uns gemeinsam schaden. Also wir verstehen uns deutlich mehr als Gemeinschaft wahrscheinlich als andere Unternehmen. Und das ist natürlich spannend, dass auch skalierbar zu machen. Also nicht nur für ganz kleine. Wir sind ja jetzt in der Gruppe insgesamt 70 Menschen. Das ist ja auch schon eine ganz ordentliche Anzahl.
Ja.
Dass das eben nicht nur in Kleinstteams funktioniert, sondern wirklich auch auf größere Unternehmensstrukturen gedacht.
Ja, wirklich beeindruckend. Also da bleiben wir dran, Vera. Da bleiben wir auch im Austausch. Ist wirklich eine sehr spannende Leadership-Gestaltung. Wenn wir noch mal draufschauen, was können jetzt wirklich auch mittelständische Arbeitgeber, ob jetzt Banken oder andere mittelständische Unternehmen, was können sie tun, um ihr Employer Branding gerne mit dem Fokus, es soll authentisch und identitätsbasiert sein, was können sie tun? Ich glaube, auf diese strategische Ebene sind wir schon zu sprechen gekommen. Das war, glaube ich, sehr deutlich, dein Appell, mein Appell, dass wir oder das Unternehmen sich vor allem damit zuerst beschäftigen sollten, um da einfach zielgerichtet zu operieren oder auch alles andere dann entsprechend abzuleiten. Aber hast du vielleicht auch so ein paar Erfolgsfaktoren oder Lösungsansätze, die eher auf so einer operativen Ebene zu finden sind? Ich will nicht unbedingt von Quick Wins sprechen, aber vielleicht geht es ja in die Richtung.
Eine hatten wir eben schon, zu sagen, spiel deine Candidate Journey einfach mal selber durch.
Ja, okay, genau. Das ist eine super Maßnahme, ja.
Wechsel mal den Arbeitsplatz. Tauscht einfach mal auch innerhalb des Unternehmens eure Rollen und schaut mal drauf.
Perspektiven.
Perspektivwechsel. Wie ist es denn hier als Trainee zu arbeiten? Oder wie ist es denn vielleicht mal einen Tag mit in der Führungsetage zu sitzen? Oder aber ganz arg im Projektgeschäft mit verankert zu sein, um mal zu verstehen, welcher Druck auch vielleicht bei Projektteams vorherrscht, mit denen man ja dann ständig auch noch Zusatzaufgaben gerne auf den Tisch legt, einfach um ein besseres Verständnis zu haben. Dann, ich glaube, der wichtigste Tipp ist ganz nah an den Menschen sein, also nicht nur am operativen Geschäft, sondern an den Menschen sein, weil dann erfährt man auch ganz viel über die Dinge, die man eigentlich anpassen muss. Und wenn man den Weg schon gegangen ist, eine starke Employer Brand mit einer Employer Value Proposition zu entwickeln, ist es super, wenn man es nicht gemacht hat, unbedingt machen. Da gibt es auch genug Menschen, die das beraten können. Du kannst das beraten, wir können das beraten, wir können das sogar zusammen beraten.
Auch
Cooperate.
das, ne? Genau, unbedingt.
Auch zu sagen, lasst uns die Menschen fragen. Im persönlichen Gespräch ist toll, dafür gibt es verschiedene Formate. Wir machen ja sowas wie Global Meetings, Global Updates. Es gibt Strategie-Roundtable, wo kleinere Gruppen aus dem Unternehmen, unabhängig der Rolle, auch mit mir persönlich am Tisch sitzen, abends bei Pizza und Bier und alles fragen dürfen. Und ich erzähle, welche strategischen Gedanken vorgehen. Also auch unterschiedliche Formate ausprobieren. Naja, und ich sage das Einfachste, was wir eigentlich alle schon lange wissen: regelmäßige Mitarbeiterbefragungen oder Mitarbeitendenbefragungen sind wichtig. Und holt euch als Führungskräfte auch mal ein anonymes Führungskräftefeedback. Das ist sehr heilsam ab und zu.
Ja, genau. Dann mal wirklich die Transparenz dann auch nutzen für die Weichenstellung, ja, die es dann vielleicht auch braucht für die Organisation oder für den eigenen Wirkungsumkreis, dass man da entsprechend dann auch etwas konkret verändert. Weil Mitarbeiterbefragung ist das eine. Ich muss dann auch wirklich die Impulse nutzen und Maßnahmen einfach ableiten. Das ist, glaube ich, in der Praxis, so ist meine Wahrnehmung, oftmals dann so ein zweigeteilte Phase. Sind alle sehr euphorisch dabei, wenn es um die Befragung geht. Aber wenn es um die Ableitung, was machen wir jetzt mit unseren Erkenntnissen? Wie weit sind wir auch bereit, dem nachzukommen? Da ist dann oftmals sehr schnell schon das Ende der Fahnenstange erreicht. Und ich glaube, da brauchst du dann wirklich mehr Ernsthaftigkeit, vielleicht auch mehr Mut. Dass es da auch an Mut vielleicht mangelt, vielleicht hier so der Appell, dann sich wirklich dieser Sache annehmen, oder?
Ja, wage das mutig sein, das ist natürlich wichtig, das bedeutet aber auch bereit sein, selber Fehler zu machen, auch als Führungskraft und auch einfach darüber zu sprechen, wenn man mal eine Fehlerentscheidung getroffen hat, aber neben Strategy First ist natürlich die Exekution der Strategie mindestens genauso wichtig, also es ist wichtig zu wissen, wo gehen wir hin, es dann aber auch auf die Straße zu bringen. Und nicht einfach nur als Führungskraft zu glauben, ach, ich gebe mal einen Impuls im Team, dann wird das schon. Das ist einfach Blödsinn. Das muss sauber aufgegleist sein, das muss vernünftig dann tatsächlich zu den Mitarbeitern geführt werden. Die müssen vorher aber auch involviert sein. Das heißt, einfach nur zu sagen, so, das ist die Strategie, jetzt lauft mal los. Das heißt, Involvement der Mitarbeitenden im Vorfeld schon herstellen, sonst wird das nichts.
Ja, genau. Ganz wichtiger Punkt. Also wenn man sich diese Mühe macht und wirklich dieses Themenfeld angeht, dann sollte man es auch hier entsprechend mit maximaler Energie, mit maximalem Einsatz dann auch angehen. Ja. Entschuldigung.
Das nochmal, ich kann es nicht oft betonen, und auch einfach mal machen. Und wenn der Weg blöd war rechts rum, dann auch einfach sagen, Leute, der Weg war blöd rechts rum, ich habe neue Fakten, komm, wir gehen links rum. Das nehmen Menschen einem nicht krumm, wenn man transparent ist. Und
genau,
in der alten Führungswelt gab es Transparenz nicht, weil alte Führungscharaktere das oft als Rechtfertigung empfunden haben. Und das ist Blödsinn. Da geht es nicht um Rechtfertigen. Da geht es darum, dass wenn alle mehr wissen, macht es gemeinsam bewegen deutlich mehr Spaß, weil man versteht den Grund dafür. Und dann haben wir wieder die Sinnfrage auch gelöst.
Ja, total wichtig. Ja, schön. Vera, wenn wir jetzt nochmal auf den Ausblick zu sprechen kommen, ich würde gerne dich als Expertin auch nochmal für die Trendbewertung auch einspannen, dass du vielleicht auch so ein bisschen den Ausblick nochmal schärfen kannst. Welchen Trends und Einflüssen siehst du auch perspektivisch, ja vielleicht sogar kurz mittelfristig, aber auch perspektivisch mittelständische Arbeitgeber konfrontiert? Aktuelles Thema, das ist so meine Wahrnehmung, arbeiten auch viele Unternehmen oder setzen sich viele Unternehmen mit dieser Fragestellung auseinander, wie können wir mit der Frage rund um DEI, Diversity, Equity, Inclusion, uns auseinandersetzen und dem auch gerecht werden. Aber vielleicht kannst du das auch nochmal ausweiten oder einfach deine Perspektive darauf entsprechend hier schildern.
Ja, total gerne. Zunächst, wenn wir über Diversity sprechen, also ich kann allen immer nur die Karte der Vielfalt ans Herz legen. Da werden die 7 Dimensionen der Diversität, und ich glaube, das haben viele nicht auf dem Zettel auch mal sauber benannt, weil das ist ja nicht einfach nur Männlein, Weiblein, Menschen mit anderem kulturellen Hintergrund, das ist ja viel breiter gefächert. Da geht es um alle relevanten Themen, die Diversität ausmachen, auch Altersunterschiede zum Beispiel. Von daher, große Empfehlung von mir, schaut euch die Charta der Vielfalt an und werde Teil dieser großen Gemeinschaft, die tatsächlich Diversität fördert, weil Diversität führt zu besseren Entscheidungen bei komplexen Fragestellungen. Dann, du hattest gefragt, was sind so die Trends, was kann man machen? Und auch das fördert Diversität total, wenn wir Mitarbeitende stärker zu BotschafterInnen machen. Weil dieses, ich bin der Chef, und ich habe gerade noch so einen Post auf LinkedIn gesehen, von einem Unternehmen in Deutschland, was jeder kennt, ich benenne es jetzt nicht, wo sich der Chef zum x-ten Male auf LinkedIn hinstellt, was er doch für eine geile Historie hat, was er für ein super Typ ist. Und warum er das so gerne macht und sich so super findet in dem, was er macht. Und mit keinem Wort erwähnt er das Team. Oder dass das eine gemeinsame Leistung ist. Und Diversität fängt schon da an, wo ich mich nicht alleine zeige, sondern wo viele Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster Ausbildung, unterschiedlicher sozialer, kultureller Hintergründe sichtbar werden im Unternehmen und ihre Story erzählen. Und BotschafterInnen sind total wichtig. Corporate Influencer ist einfach ein wichtiger Trend, den man im Blick behalten muss.
Ja, okay. Darf ich ganz kurz ergänzen, weil, also danke für den Tipp und danke auch nochmal für den Impuls zu dem, es geht, zielt ja auch wieder darauf ab, Führungskräfte müssen auch lernen, sich zurückzunehmen, das Team in den Mittelpunkt zu rücken, in den Fokus zu rücken oder auch die einzelnen Mitarbeitenden. Und ich habe da neulich auch einen ganz spannenden Artikel gelesen, da ging es um die intellektuelle Demut von Führungskräften. Also wirklich auch, oder intellektuelle Bescheidenheit, so könnte man es auch übersetzen, dass man wirklich auch sagt, auch wenn ich alles weiß, auch wenn ich hier entsprechend die maximale Qualifizierung habe, ich muss mich auch einfach mal lernen, zurückzunehmen und einfach hier die Bühne auch meinem Team zu geben, meinen Mitarbeitenden. Und ich habe gerade die Tage einen Blogartikel geschrieben zum Thema Chief Happiness Officer, wo es darum geht, wie sieht denn eigentlich so eine Rolle aus von einem, ja, auch von einer Führungskraft, von einem Direktor, der nichts anderes macht, als das Wohlbefinden des Teams und des Mitarbeitenden in das Zentrum des Handelns rückt. Und da fallen genau diese Begrifflichkeiten, die du gerade auch beschrieben hast, mit rein. Er kümmert sich darum, wie können wir Vielfalt im Team leben, wie können wir kulturell so gut miteinander arbeiten, dass es sich für alle Beteiligten gut anfühlt. Und wenn wir das nämlich schaffen, wenn wir diese Voraussetzungen, heißt jetzt gar nicht, dass jetzt jedes Unternehmen einen Chief Happiness Director oder Officer einstellen soll. Es geht eher darum, dass wir uns fragen müssen, wie kann ich als Führungskraft vielleicht solche Teilaspekte oder Teilfacetten in meiner Rolle mit aufgreifen, um dem gerecht zu werden, dass wir gemeinsam in den Flow kommen.
Total. Und wie biete ich Orientierung? Wir haben zum Beispiel ein Personalkonzept, da kannst du vom Trainee bis zum Senior und Head of sehen, was ist in der Entwicklung für die verschiedenen Stufen von mir auch wichtig oder was wird auch gefordert. Und wir haben zum Beispiel auch Bausteine drin, die auch verschiedene Soft Skills, Wissen weitergeben im Unternehmen, Teilnahme an unserer Inhouse-Akademie, wo Mitarbeitende anderen Mitarbeitenden Wissen vermitteln. Auch selber eine Rolle einnehmen als Repräsentant fürs Unternehmen, wenn du weiterkommst über das Mid-Level in den Expert-Level. Also das auch sichtbar zu machen, für jeden zugänglich zu machen, halte ich auch für wahnsinnig wichtig, damit du neben deiner eigenen Ambition auch siehst, hey, auf welchen Weg kann das Unternehmen mich auch bringen, wenn ich das möchte? Und das transparent und das stärkt auch total die Teilhabe untereinander. Und dann machen Kolleginnen sich auch gerne fachlich sichtbar. Und manche brauchen ein bisschen mehr Begleitung dabei. Andere sind für die Bühne geboren, die stehen direkt in der ersten Reihe und präsentieren wie die Wilden.
Aber auch das ist ja auch gut und wunderbar, oder? Dass wir genau diese Vielfalt an Charakteren haben. Und ich glaube, das ist dann auch das, ja, Salz in der Suppe. Das ist die Würze in einem Team, was dann auch letztendlich diese Erfolgskomposition ist, die es dann einfach ausmacht.
Absolut bin ich bei dir.
Ja, super. Perspektivische Einflüsse, ja, ich glaube, das hatten wir vorhin auch so zum Einstieg, als du schon so über aktuelle Herausforderungen ja, gekommen bist, das angesprochen hast, so das ganze Thema der technologischen Entwicklung, was wir natürlich auch als Arbeitgeber im Fokus haben müssen. Das wird sicherlich auch hier nochmal Arbeitgeber entsprechend aus unterschiedlichen Rollen heraus fordern. Hast du noch weitere Ergänzungen, wenn wir so diesen Trendblick oder diese Trendbewertung jetzt vielleicht auch noch ja, abschließen wollen.
Ja, ich glaube, das ist ja so ein multidimensionales Thema. Du hast digitale Transformationsprozesse gerade angesprochen. Die sind wahnsinnig relevant natürlich an der Stelle auch sowas wie KI im Blick behalten, wo wir es gut im Unternehmen einsetzen können. Sicherlich auch nicht die Kritikalität aus dem Blick verlieren, die KI auch mitbringen kann, aber sich so solchen Entwicklungen nicht zu verschließen und die vor allen Dingen auch wieder als Wissen dem Team zugänglich zu machen. Ich kenne ganz viele Unternehmen, da ist irgendwie die Anwendung von KI irgendwie auf der Managementseite gegeben, aber ansonsten kommt außer privat damit keiner in Kontakt. Und damit machen wir unsere Kollegen und Kolleginnen auf Dauer dumm, weil wir werden das alle brauchen, um überleben zu können.
Ja, und wir
Das
grenzen
ist
aus. Das hat ja
für
schon
die
wieder was mit
Zukunft.
Ausgrenzung zu tun. Das finde ich, ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Und das spüren Mitarbeitende, oder?
Total. Und KI ist natürlich auch die einzige Chance, nicht nur im Bereich der Kunden, sondern auch bei Candidates und Employees, die Chance auf Personalisierung auch natürlich zu professionalisieren über alle verschiedenen Punkte der Journey. Also viel stärker auch solche Systeme zu nutzen, um die Personalisierung, die es auch heute einfach erwartet, zu nehmen und zu nutzen. Und in die eigenen Employer Brands zu investieren, das ist definitiv ein ganz relevanter Punkt. Und die eigenen strategischen Implikationen transparent und sichtbar zu machen, ein weiterer, wenn wir über die Trends sprechen und an der Stelle auch nicht stehen zu bleiben und nicht altgedienten hinterherzuhängen, sondern immer wieder auch bereit sein, einen Weg oder einen Prozess auch nochmal zu überprüfen.
Das ist ein wunderbares Schlussresümee, Vera. An der Stelle lassen wir das vielleicht einfach mal so stehen und wirken. Ich sage ganz herzlich danke für deine Zeit, für deine Impulse, für unseren Dialog. Und vielleicht setzen wir es irgendwann mal fort. Ich glaube, das könnte eine spannende Follow-up-Folge sein, wenn wir vielleicht in einem Jahr mal drauf schauen, was hat sich denn hier getan? Wie haben sich hier die Entwicklungen auch gezeigt? Vera, vielen Dank.
Corinna, vielen Dank dir. Es hat total viel Spaß gemacht und ich freue mich auch auf unsere gemeinsamen Projekte.
Genau, da haben wir ja schon was im Köcher und da arbeiten wir dran. Und wenn es soweit ist, werden wir entsprechend kommunizieren. Ja, und damit schließen wir unsere heutige Episode mit Vera Viehhöfer. Es war eine außerordentlich bereichernde Diskussion, die uns nicht nur die aktuellen Herausforderungen im Employer Branding vor Augen geführt, sondern auch praktikable Lösungsansätze und Erfolgsfaktoren aufgezeigt hat. Vera hat uns durch die Welt der Mitarbeiter Bindung und Talentgewinnung geführt und dabei wertvolle Einblicke in die notwendigen Strategien für eine erfolgreiche Zukunft mittelständischer Unternehmen gegeben. Ich hoffe, diese Episode hat Sie genauso inspiriert wie mich und Sie konnten wertvolle Erkenntnisse für Ihre eigene Praxis mitnehmen. Bleiben Sie dran für weitere spannende Gespräche hier immer im Podcast, wo wir gemeinsam die Geheimnisse erfolgreicher Unternehmen und innovativer Führungskräfte lüften. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zusammen.
Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail@corinna-pommerening.de oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Ecosystems for Business, Ihr Partner für die Entwicklung von regionalen Ökosystemen.